Man denkt ja immer, man hätte schon alles gesehen in so einem Sportjournalistenleben, aber von einem Elfmeterschießen, bei dem mehr Schüsse abgegeben wurden als Zuschauer im Stadion waren, da habe ich noch nie gehört gehabt bis gestern bzw. bis heute Morgen. Das ist schon mal was Besonderes.
Sogar wenn es in Pandemiezeiten stattfindet und es sich um ein unterklassiges Pokalspiel handelt, bei dem es sich zugetragen hat und das dann auch noch in den USA stattfand, zwischen dem Washington FC und den Bedlington Terriers.
40 Zuschauer im Stadion bekamen 54 Elfmeter zu sehen und am Ende gewann Washington mit 25-24.
Ich meine, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 54 Elfmeter. Ich habe mal parallel im Guinness-Buch der Rekorde geblättert. Da steht, stand jetzt noch ein 17-16. Das war ein Pokalwettbewerb in Namibia. Das waren 48 Elfmeter als höchste Marke. Und der englische Rekord, der stand bis dato bei immerhin auch noch 44 Elfmetern.
Ja, 54 Elfmeter, das ist so ungefähr wie das Spiel zwischen Mahü und Isner irgendwann vor 11 Jahren mal in Wimbledon, was dann, ich glaube, 70-68 ausgegangen ist, im 5. Satz ohne Tiebreak. Also heftig, heftig, heftig. Aber ja, bei uns gibt es heute keine Elfmeter, sondern es geht um Entgleisungen des PSG-Chefs.
Ja, und um Trainerschicksale im Bundesliga-Abstiegskampf im Topspiel am Samstag.
Ja, Topspiel ist auch ein geiles Wort für diese Partie.
Topspiel.
Ja. Flopspiel. Aber das kannst du ja nicht nennen so. Das ist ja geschäftsschädigend. Ja, und die Folgen des Ukraine-Kriegs für den FC Chelsea sind auch Thema bei uns. Und es geht noch um viele Nebenschauplätze beim Tennis in Indian Wells.
Also, schönen guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED, zum letzten Mal in dieser Woche mit mir, Andreas Wurm.
Ach, ist schon wieder Freitag, stimmt, du hast recht. Ich bin Malte Asmus und mit den Wochentagen irgendwie ein bisschen zu Fuß.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Also Malte, gestern hatten wir PSG zum Flop des Tages gemacht. Da war allerdings noch nicht bekannt, wie floppig das Ganze wirklich war, beziehungsweise in erster Linie deren Clubboss Nasser Al-Khelaifi, der rastete nach der Niederlage bei Real Madrid offenbar komplett aus.
Ja, der machte quasi den Alex Zverev, ne? Der ging nämlich auf den Schiri der Partie los, weil er sich benachteiligt gefühlt hatte. Und zwar ging der mit Beschimpfung, Bedrohung und vielleicht sogar mit Handgreiflichkeiten auf den Mann zu. Das wird jetzt gerade noch ermittelt. Also auf jeden Fall ging er weit, weit über das hinaus, was beim Fußball so als normale Emotion akzeptiert und angesehen wird.
Ja, hoffentlich ist das kein Vorgeschmack auf das, was uns bei der Weltmeisterschaft blüht, wenn die Gastgeber, Katar, dann mal vermeintlich benachteiligt werden.
Ja, Al-Khelaifi, der hatte sich auf jeden Fall total benachteiligt gefühlt und benahm sich wie ein bockiges Kleinkind, nur dass man dem jetzt nicht die Sandschaufel vorenthalten hat, sondern wieder einmal den Königsklassen-Henkelpott.
Ja, den hat allerdings keiner was vorenthalten. Um die Chance auf den Pott haben sie sich tatsächlich selbst gebracht und wurden dann hoffentlich von ihrem Trainer auf den Pott gesetzt. Real Madrid war in diesen 90 Minuten einfach die bessere Mannschaft.
Deshalb heißt er ja auch Pochettino heißt er. Aber ja, aber nee, das stimmt. Also Real war schon besser und das macht das Ganze ja noch skandalöser, was sich der Al-Khelaifi da geleistet hat, wie er den besonders schützenswerten Schiri bedrängt hat. Also von daher bleibt zu hoffen, dass er nicht so glimpflich davon kommt bei seinem Strafmaß der UEFA, das jetzt wohl dann irgendwann gesprochen wird, zumindest ermittelt die UEFA Stand jetzt, wie der gute Herr Zverev bei der ATP. Alles andere als eine längere Sperre für den Funktionär wäre eigentlich ein verheerendes Signal, auch für hitzköpfige Nachahmer.
Ja, und das sind ja wirklich, also das nehmen sich die Menschen ja leider auch in anderen Bereichen dann als Vorbild. Also nicht nur im Profifußball, sondern das geht weit bis in die unteren Klassen hinein. Also da werden die Umgangstöne ja auch immer rauer, da verfallen die Sitten immer mehr.
Ja, Fußtritte gegen den Fairplay-Gedanken, also die sollten wirklich entschieden unterbunden werden, auch bei Menschen, die meinen, dass sie sich mit Geld alles kaufen können.
Stand jetzt aktuell.
Ja, am 26. Bundesligaspieltag steht vor allem ein Spiel im Zentrum des Interesses. Man könnte sagen, der Krisengipfel. Ja, wir haben es ja irgendwie als Topspiel gerade benannt, aber es ist wahrscheinlich eher das Hop- oder Topspiel. Oder man müsste sagen, Not gegen Elend, das Kellerduell. Und das hätte vorher auch niemand gedacht. Ein Kellerduell, in dem Borussia Mönchengladbach involviert ist, gegen Hertha BSC. Denn nach diesem Kick könnte es richtig ungemütlich werden für einen der beiden Vereine, vor allem aber auch für einen der beiden Trainer, für Adi Hütter oder Taifun Korkut.
Ja, wobei man sagen muss, Adi Hütter muss sich das Ganze wenigstens nicht mal im Stadion angucken. Der ist gar nicht dabei, der hat Corona, gute Besserung von hier. Also der muss sich das dann tatsächlich von der Couch zu Hause angucken. Ich weiß nicht, ob er so einen Hund hat wie der Kollege Baumgart, der dann auch ein bisschen massiert noch. Aber auf jeden Fall, im Worst Case könnte Hütter dann auf der Couch gefeuert werden.
Naja, wir haben ja aus der Vergangenheit schon gesehen, da gab es Mannschaften, die wurden in der Tiefgarage Meister oder die wurden auf dem Sofa Meister, aber dass einer auf dem Sofa gefeuert wurde, das ist jetzt vielleicht dann die Geschichte, die wir am Montag erzählen. Ich bin sehr gespannt.
Gab es auch schon mal, aber trotzdem, das wäre möglich, dass es sich wiederholt,
ja. Ja, also es droht ja auch Korkut, ne, gefeuert zu werden, denn die Lage in Berlin ist bitter ernst. Die Hertha ist noch ohne Sieg in diesem Jahr 2022. Also ob die Brandreden, die Korkut, die Bobic unter der Woche in Berlin gehalten haben, ob die Trendwende einleiten können?
Ja, sehr fraglich, aber im Grunde muss sie her für Hertha, ne? Sonst ist nach 9 Punkten aus 12 Spielen für Korkut dann auch Schluss und die ohnehin schon miese Stimmung in Berlin, da ist ja einiges in dieser Woche dann aufgelaufen, die wäre dann wirklich komplett im Keller, wie dann auch der ganze Verein, ne? Also das könnte ja wirklich dann noch ein Stück weiter runtergehen, sind 16. aktuell, das im Worst Case werden sie dann nur noch 17. Dafür, dass das nicht passiert, müssen sie jetzt hoffen, das ist ja auch schon eine Ohrfeige für die Herthaner, dass Stadtrivale Union gegen Stuttgart gewinnt. Also das muss wirklich die Höchststrafe sein, wenn du auf den Erzrivalen hoffen musst. Also viel rosiger in Berlin oder als in Berlin sieht es ja auch in Gladbach jedoch auch nicht aus, ne?
Ja, nee. Gladbach liegt zwar derzeit 4 Punkte vor der Hertha, doch die Stimmung im Umfeld ist nach nur 2 Siegen aus den vergangenen 13 Ligaspielen ähnlich bescheiden. Sportdirektor Wirkus nahm die Mannschaft in die Pflicht, erwartet, dass sie endlich ihr Potenzial abrufen. Oh, die Forderung gibt's in Gladbach ja auch schon seit Wochen.
Ja, gut, Standardfloskeln, die dann immer natürlich wieder rausgeholt werden, wenn man gar nicht weiß, wie man's anders kitten sollte. Aber vielleicht klappt's ja jetzt unter Co-Trainer Christian Peintinger. Der springt nämlich für Adi Hütter an der Seitenlinie ein und er muss siegen, vor allem auch um seinem Chef eben den Kopf zu retten und zu verhindern, dass es ihm ergeht wie einem anderen, der ja in dieser Saison schon auf der Couch gefeuert wurde. Ist noch gar nicht so lange her. Jesse Marsch bei RB Leipzig hat den Marschbefehl damals gekriegt, wurde gefeuert in der Quarantäne. Auch fies irgendwo, aber gut.
Top und Flop.
Top des Tages ist Radsportprofi Tadej Pogacar. Der zweimalige Toursieger ist schon wieder richtig stark unterwegs, untermauerte seine Anwartschaft auf den Sieg bei Tirreno Adriatico mit dem Sieg gestern und übernahm jetzt auch die Gesamtführung.
Und Flop des Tages ist der FC Chelsea, der steht stand jetzt nämlich vor Extremproblemen, denn er darf nur dank einer speziellen Lizenz überhaupt noch in der Premier League mitkicken. Grund dafür sind die Sanktionen gegen Chelsea-Eigner Roman Abramowitsch, der steht als russischer Oligarch auf der Sanktionsliste der britischen Regierung. Deshalb darf Chelsea stand jetzt keine Transfers tätigen, keine Tickets verkaufen, nicht mal mehr Fanartikel anbieten, denn das ist Teil der Sanktionen. Abramowitsch darf mit Chelsea kein Geld verdienen.
Stand jetzt aktuell.
Malte, lass uns beim Thema Chelsea noch ein bisschen bleiben, denn das ist wirklich ein ziemlich starkes Stück oder einfach auch eine sehr, sehr harte Strafe, denn ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen aufklären, denn Chelsea gehört ja seit 19 Jahren Roman Abramowitsch, ne? Wenn der jetzt auch in England keine Geschäfte mehr tätigen darf wegen der Regierungssanktionen gegen Russland, warum darf der Club, du hast es gerade beim Flop gesagt, also er darf überhaupt nur noch in der Liga wegen so einer Genehmigung, aber warum darf der überhaupt noch in der Premier League mitkicken?
Ja, das ist eine gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Also es geht auf jeden Fall mit einer Sonderlizenz, die britische Regierung jetzt ausgestellt hat. Das ist etwas, was dann auch verhindert, dass eben der Spielbetrieb gestoppt werden muss. Das stand tatsächlich auch kurz im Raum, diese Erwägung, wurde dann aber von Boris Johnson und seiner Regierung eben verhindert. Und diese Lizenz wurde dann erteilt, um, so heißt es, Zitat, weiterhin Fußballspiele auszutragen und andere Aktivitäten in Zusammenhang mit Fußball nachzugehen, um die Premier League, die Fußballpyramide, loyale Fans und andere Clubs zu schützen. Das ist die Erklärung. Ja, gut, klingt ein bisschen wieder nach Sonderregeln für den Fußball.
Ja, also, aber trotzdem sind es natürlich für den Club insgesamt auch wirklich heftige Sanktionen, denn es dürfen nur noch Dauerkarteninhaber in das Stadion an der Stamford Bridge. Tagestickets dürfen nicht mehr verkauft werden. Der Fanshop muss geschlossen werden. Und der angedachte Verkauf des Vereins, der darf auch nicht weiter betrieben werden.
Nee, zumindest aktuell nicht. Es wird gerade noch diskutiert, ob dann dieser Verkauf vielleicht auch mit in diese Sonderlizenz integriert werden könnte. Wenn der Verkauf aber erlaubt würde und da eben in diese Lizenz reinkäme, dann dürfte Abramowitsch auch hier keinen Überschuss erzielen.
Ja, Abramowitsch wollte Chelsea ja eigentlich verkaufen, um mit dem Erlös Opfer des russischen Krieges in der Ukraine zu unterstützen. Aber gehen wir nochmal zum Club. Was bedeutet denn die aktuelle Situation überhaupt für den Club Chelsea?
Ja, der Club steht jetzt vor einer ziemlich ungewissen Zukunft, denn die ersten Sponsoren sind zum Beispiel auch schon abgesprungen. Der Trikotsponsor hat auch schon gesagt, nee, wir wollen nicht mehr auf dem Trikot sein. Und der Club darf ja auch keine Spielertransfers mehr tätigen oder neue Verträge abschließen. Das liegt ja alles auf Eis. Das ist natürlich interessant für Thomas Tuchel, für Kai Havertz, für Timo Werner oder auch für Antonio Rüdiger, obwohl für den die Situation wahrscheinlich noch am klarsten ist, denn sein Vertrag läuft im Sommer ja ohnehin aus. Der könnte dann also einfach so gehen, aber müsste auch gehen, denn selbst wenn er jetzt sagt, ach nö, ich bleib doch noch bei Chelsea, es dürfte er das Stand jetzt gar nicht, weil es kann ja niemand mit ihm verhandeln und es kann niemand seinen Vertrag unterschreiben. Da ist gar keiner, der das jetzt dürfte. Das geht einfach nicht. Ja.
Hat man in München eben eigentlich schon ein rotes Trikot rübergeschickt? Ich weiß es gar nicht, naja. Komplizierte Situation in jedem Fall, in diesen komplizierten Zeiten und ein neues Argument für die Gegner von Investoren bei Fußballclubs. Ein Argument mit, ja, eigentlich vor wenigen Wochen noch wirklich niemand gerechnet hätte, auch die größten Zweifler und Kritiker.
Nee, und selbst die Hardcore-Befürworter von 50+1, die würden wahrscheinlich auf dieses Argument gerne verzichten, denn es ist ja im Grunde nur durch diesen schrecklichen Krieg der Russen gegen die Ukraine überhaupt zu einem Argument geworden.
Heute in der Sportgeschichte.
Blicken wir mal zurück. 31 Jahre ist es her. Am 11. März 1991, da endete nach 1302 Tagen die Zeit von Steffi Graf als Nummer 1 der Tenniswelt.
Denn eine 17 Jahre alte Aufsteigerin aus dem damaligen Jugoslawien verdrängte sie, Monika Seles. Und die schickte sich damals dann auch an, die Szene auf Jahre zu dominieren.
Seles, 1991 dominierte sie, gewann 3 Major-Turniere, 3 Grand Slams, bei denen sie am Start war. Wimbledon hatte sie ja dann aufgrund kleinerer Probleme ausgelassen, aber Australien, Paris und New York hat sie gewonnen.
Ja, und im Jahr drauf, 1992, gewann sie 3 Grand Slams, zog nur in Wimbledon gegen Steffi Graf den kürzeren und auch 1993 bei den Australian Open setzte Seles dann ihre Erfolgsgeschichte wieder fort.
Und die konnte erst durch einen psychisch Gestörten gestoppt werden. Günther Parche damals, ein Fan von Graf, der attackierte Seles beim Turnier in Hamburg. Während des Seitenwechsels mit einem Messer stach er in den Rücken.
Seles pausierte 2 Jahre, wurde dann 1995 bei ihrem Comeback neben Graf als zweite Nummer 1 der Welt geführt, gewann dann 96 noch zum 4. Mal die Australian Open. Sie gewann auch danach weitere Titel, aber an die ganz große Dominanz der Zeit vor dem Attentat, da konnte sie dann nicht mehr anknüpfen.
Stand jetzt aktuell.
Bleiben wir beim Tennis. Seit gestern läuft in Indian Wells das erste Masters des Tennisjahres und hoffentlich wird dann wenigstens in den nächsten Tagen im Zusammenhang mit diesem Turnier mal über Tennis gesprochen.
Naja, bisher hatten vor allem andere Themen als fliegende Bälle die Diskussionen beherrscht. Novak Djokovics Absage auf den letzten Drücker zum Beispiel, der sagte erst nach erfolgter Auslosung dann doch ab, ist ja dann immerhin immer noch ungeimpft, fragt sich nur, warum er dann erst so spät absagte, konnte er doch ausrechnen sich eigentlich, dass er bei den harten Einreisebestimmungen der USA ja gar nicht teilnehmen konnte.
Ja, das sei ihm auch bewusst gewesen, hat Djokovic gesagt, aber er habe trotzdem mal abwarten wollen, er hofft, dass sich an den Regeln vielleicht kurzfristig noch was ändern würde. Ja, übrigens, er wird dann nicht nur in Indian Wells, sondern wird auch in Miami nicht an den Start gehen können. Ja, und damit dann auch in der Weltrangliste weiter an Boden verlieren.
Ja, gut, aber ist er selber schuld, ne? Also, dieses Thema ist überflüssig wie ein Kropf und auch schon quasi ausdiskutiert, ja.
Überflüssig wie ein Kropf, genau wie das zweite, ja. Was die Woche oder die Tage vor dem Turnierstart alle Beschäftigte, das auch den Blick aufs Tennis so ein bisschen verstellt hat, der Ärger um Alex Zverev, denn dem ist sein Ausraster immer noch peinlich. Finde ich auch gut, dass ihm das peinlich ist. Möge so ein Unsinn nicht wieder vorkommen. Spielt er jetzt auch 8 Wochen lang auf Bewährung, also es darf auch gar nicht wieder vorkommen. Und ja, er darf selber auch von Glück sagen, dass er doch recht glimpflich davon gekommen ist mit dieser 8 Wochen Bewährungsstrafe und 5-stelligen Betrag, den er mal überweisen muss.
Ich meine, ich glaube, es ist ihm tatsächlich jetzt auch im Nachhinein erst bewusst, wie auch jetzt in der Szene, wie in der Branche an sich, ja, wie auf den Turnieren, wie er jetzt verachtet wird gerade noch. Ja. Und zwar völlig, völlig zu Recht. Er hat ja dann auch gesagt, es ist ihm nicht nur peinlich, sondern es ist ihm vor allem auch, wenn er spürt, dass überall, wenn er in den Kabinengängen, im Umkleideraum etc. ist, es ist ihm wirklich peinlich. Er würde es gerne ungeschehen machen, aber er ist halt einfach ein brodelnder Vulkan und ab und zu bricht er dann aus. Das muss er noch in Griff bekommen. Er muss jetzt klar damit klarkommen. Er wird beobachtet und zwar nicht nur von der Tenniswelt, sondern vor allem auch von echten Grandlern, die es wissen müssen. Also von wie Chris Evert zum Beispiel oder Mats Wilander. Also eigentlich Menschen, die damals nicht so sehr in ihrer Branche zu ihrer Zeit ausgeflippt sind. Von Serena Williams aber auch. Seine Strafe, sagt sie, ist es viel zu niedrig, wurde viel zu niedrig bewertet, dieses Vergehen. Und gut, sie haben absolut recht, dass Thema schwillt jetzt die ganze Zeit irgendwie immer noch mit. Das trägt er noch ein bisschen mit sich rum.
Genau, und deshalb kommen wir jetzt auch mal zum Sportlichen. Erstmal geht der Russe Daniil Medvedev als Nummer 1 der Welt in das Turnier. Er ist auch einer der Favoriten, genau wie natürlich Grand Slam-Rekordchampion Rafael Nadal. Der ist immer noch ungeschlagen in 2022.
Unfassbar.
Und bei den Damen, ja, wirklich unfassbar. Und bei den Damen, da hat die zuletzt so dominante Weltranglisten-Erste, Ashleigh Barty, abgesagt. Das Turnier ist daher im Damenfeld wohl sehr offen. Ob das jetzt allerdings Angelique Kerber dafür nutzen kann, jetzt ihr erstes Top-Resultat 2022 zu holen, ja, das ist noch ein bisschen fraglich leider.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Fraglich ist auch, wer neuer DFB-Präsident wird, aber diese Frage, die wird heute beantwortet auf dem 44. ordentlichen Bundestag in Bonn. Da wählen die Delegierten nämlich den neuen Präsi, entweder Bernd Neuendorf oder Peter Peters.
Und nach ihrem Triumph im Sprint von Kuntja Lahti will Olympiasiegerin Denise Herrmann in Otepää beim nächsten Biathlon-Weltcup an ihre Leistungen natürlich dann auch wieder anknüpfen, genau wie Benedikt Doll gestern auf das Podium laufen. Samstag gibt's dann noch den Massenstart.
Und das Wochenende ist ansonsten voll mit Fußball. 26. Spieltag der Bundesliga steht an und dann gibt's ja auch noch die Skiflug-WM im Skispringen.
Ja, mit Karl Geiger als Titelverteidiger und Markus Eisenbichler als Medaillenhoffnung im norwegischen Vikersund ist das Ganze. Heute gehen die ersten zwei Durchgänge über den Backen. Die Entscheidung im Kampf um Gold fällt dann am morgigen Samstag in zwei weiteren Durchgängen.
Und was Geiger nach der Quali sagte, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Ja, war mega cool. Also vom ersten eigentlich gleich ganz gut gestartet und hab mords viel Spaß gehabt auf der Flugschanze und hat echt, also war ein cooler Tag.
Ob er morgen auch so ein gutes Gefühl haben wird, das verrät er euch natürlich ganz aktuell. Wahrscheinlich im Sportradio Deutschland. Auf jeden Fall verraten es die Kollegen euch dann dort im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir verraten euch zum Start in die neue Woche dann wieder ganz viele Themen, die ja das Zeug zum Tagesgespräch haben. Nämlich am Montagmorgen ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da und wir freuen uns drauf im Podcatcher eurer Wahl und auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr, also ein bisschen Wochenendunterhaltung auf jeden Fall für euch parat. Klickt euch einfach mal durch. Schönes Wochenende bis Montag. Und dann gibt's natürlich wie immer einen Gruß und einen Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.